Es ist unglaublich, was mein heutiger Gast alles schon geschafft hat. Sie ist 23 Stunden lang Tandem gefahren, am Stück, ohne Schlafpause und 19 Stunden davon hat es geregnet. Sie rennt Hochhäuser runter und den höchsten Berg Afrikas, den Kilimandscharo, rauf. Und außerdem ist sie die wohl erfolgreichste Teilnehmerin bei Paralympics aller Zeiten, denn sie hat sage und schreibe 12 Goldmedaillen gewonnen. Herzlich willkommen, Verena Bentele.
Hallo.
Was von all dem war denn am schwierigsten?
Ach, ich gucke immer gar nicht so, was am schwierigsten war, sondern was mir am Ende am meisten Spaß gemacht hat, was mir auch was gebracht hat. Und Spaß gemacht haben all diese Herausforderungen. Ein bisschen wehgetan haben sie auch alle. Und natürlich ist es schon sehr unterschiedlich, weil gerade das Radfahren macht man halt am Stück. Dann ist man nach 23 Stunden fertig im Hotel, kann sich duschen und schlafen. Kilimandscharo sind 7 Tage im Zelt und 7 Tage abhängig. Und gerade so bei einer tollen Geschichte wie wenn man paralympischer Sportler ist und sich auf Paralympics vorbereitet, das ist halt wirklich was, worauf man sich auch sehr lange freuen kann und wofür man aber auch sehr lange trainieren muss. Also da trainiert man ja erstmal 4 Jahre, um sich dann hoffentlich zu den Paralympics zu qualifizieren und dann auch Gold zu gewinnen.
Gut, ich hätte davon überhaupt nichts geschafft, aber vielleicht können Sie mir und den Hörern ja erklären, wie man sich motiviert, denn Sie sind auch noch Coach und außerdem auch noch Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Klingt nach ziemlich viel Action. Hoffentlich reichen uns da 2 Stunden. Aber Verena Bentele ist ja vor allem immer eins, nämlich schnell.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Mein heutiger Gast, Verena Bentele, kann so gut wie alles, hat man den Eindruck. Nur eine Vokabel passt so gar nicht in ihr Leben scheinbar, nämlich das Wort langsam, oder?
Ja, das ist richtig. Also ich habe früher immer so schnell gesprochen, dass mein Vater immer gesagt hat, ich soll mir bitte mal angewöhnen, langsamer zu reden. Das wäre wirklich schwer verständlich und würde andere Leute total überfordern. Und ansonsten bin ich auch eher von der schnellen Sorte. Ich packe mir meine Tage sehr voll. Ich bin immer schnell unterwegs und renne zur U-Bahn, weil ich ein bisschen spät dran bin. Also wie gesagt, langsam ist nicht gerade mein zweiter Vorname und Geduld leider auch nicht.
Warum muss das alles so schnell gehen? Weil es hat ja auch manchmal negative Konsequenzen. Sie haben gerade gesagt, Sie rennen mal wovor, laufen blutüberströmt durch die Straße oder wie?
Also ich habe im Moment auch eine dicke Nase, weil ich mir die Nase angehauen habe, weil es schnell war. Gut, passiert. Ja, ich glaube, das liegt bestimmt ein bisschen in meinem Naturell. Ich bin einfach von meiner Persönlichkeit her eher eine Schnelle. Das ist mit Sicherheit ein Punkt und ich weiß auch, dass es nicht immer positiv ist, sondern dass oft entlangsam und entschleunigt auch diverse Vorteile hat. Aber es ist wirklich für mich auch eine Sache, die muss ich mir bewusst angewöhnen und mir bewusst immer wieder auch sagen, dass so ein bisschen Entschleunigung und so ein bisschen Ruhe mir eben auch sehr gut tun.
Machen Sie das denn inzwischen auch?
Ja, ich mache das schon manchmal. Also ich bin inzwischen vor allem jetzt so beim Sporteln nicht immer nur von der schnellen Sorte und muss immer rennen, sondern finde es jetzt auch ganz klasse, mal lang und langsam zu laufen oder lange Fahrrad zu fahren. Und da geht es ja wirklich mehr ums Durchhalten und nicht unbedingt nur ums ganz schnell. Und wenn ich mich mal so richtig entspanne, dann kann ich das auch heute wirklich wunderbar in der Sauna oder mit einem guten Buch oder bei einem Film oder im Konzert oder so. Also solche Dinge, die tun mir dann gut.
War aber, glaube ich, ein langer Lernprozess bei Ihnen, oder?
Ja, schon, auf jeden Fall. Also wie gesagt, meine Gedanken sind halt auch schnell und ich denke halt auch immer, mein Gott, der Tag ist so kurz und ich habe so viel Energie, die kann man auch gut nutzen.
Okay. Die in jeder Beziehung wohl schnellste blinde Biathletin und Langläuferin aller Zeiten ist mein Gast heute. Gleich geht's weiter mit Verena Bentele bei Hauptsache Mensch. Ich habe natürlich ein bisschen in Ihrem Buch gestöbert und festgestellt, dass ich nicht gerne die Mutter von Verena Bentele gewesen wäre. Wie groß war denn der Vorrat an Pflastern und Mullwickeln bei Ihnen aus?
Also zum Glück ist meine Mutter ja gerne meine Mutter und von daher bin ich gut versorgt. Nee, also wir hatten natürlich schon einen hohen Bedarf an Pflastern und ich bin auch mit Gips eingeschult worden. Das ist immer lustig, wenn man zu Hause das Schuleinschulungsfoto anschaut, da steht dann die kleine Verena mit der Schultüte, die größer ist fast wie ich. Ja, und ich habe einen Gips in der Hand und kann die kaum halten selber. Also das ist typisch gewesen, weil meine beiden Brüder und ich, wir haben rumgealbert, haben uns gegenseitig immer vom Bett geworfen, so an Armen und Beinen gepackt und vom Bett geschmissen. Wir hatten zwar Decken unten hingelegt, aber bei mir ging es halt dann mal schief und dann war der Arm irgendwie drunter. Und das war typisch ein bisschen schon für uns. Also
Also richtig wilde
Feger. Wir waren alle ein bisschen wilde Feger und ein bisschen Bruchpiloten. Also einer meiner Brüder war bei uns, der sehende Bruder, als er mal bei uns in der Internatsschule, wo mein anderer Bruder und ich waren, da war so ein Elternwochenende. Und dann ist mein Bruder auf dem Spielplatz natürlich nicht mit der Seilbahn normal gefahren, wie alle anderen, sondern hat oben vom Geländer starten müssen. Und dann ist er auch so runtergefahren, dass sich den Arm total kompliziert gebrochen hat. Also wie gesagt, wir waren auch alle drei so. Also nicht nur ich jetzt als Jüngste, sondern meine zwei Brüder oder vor allem auch der sehende Bruder, die waren genauso wild.
Noch mehr Geschichten von den drei wilden Bentele-Geschwistern gibt's gleich hier bei Hauptsache Mensch. Also eben haben wir schon gehört, dass die blinde Biathletin Verena Bentele und ihre beiden Brüder, einer sehend und einer ebenfalls blind, ziemlich wilde Feger waren. Aufgewachsen sind sie auf einem Bauernhof und ihre Eltern waren ziemlich cool.
Also meine Eltern sind super, wirklich, und die sind total cool, vor allem deswegen, weil sie uns sehr viel Freiheiten gelassen haben. Und das ist natürlich schon für Eltern immer schwierig und von Eltern blinder Kinder doppelt schwierig, weil gerade dieses Freiheit geben und freilassen ist ja mit Sicherheit was natürlich, wo Eltern sich dann ganz viele Risiken und Gefahren vorstellen. Und das war bei meinen Eltern nicht anders, aber die waren da doch so gelassen und hatten so viel Vertrauen auch in uns, dass sie gesagt haben, wir wollen, dass unsere Kinder beispielsweise Fahrrad fahren, wir wollen, dass unsere Kinder reiten. Ich wollte unbedingt einen Pony haben und dann musste ich mir das natürlich auch selber mitfinanzieren. Also da waren meine Eltern auch streng, haben uns schon was beigebracht auch. Und gesagt, gut, von deiner Erstkommunion und von allem Sparbuch und so musst du dein Geld auch hergeben für das Pony. Also da war ich das erste Mal dann null auf null oder eben, wie man heute so sagt, mit 9 Jahren habe ich mein ganzes Geld in Pony investiert. Aber war eine gute Investition, muss ich sagen. Und unsere Eltern haben einfach immer auch die Dinge unterstützt, die wir wollten. Und das ist, finde ich, halt so was ganz, ganz Wichtiges und so essentiell für Kinder, dass Eltern auch die Träume, Wünsche und Sehnsüchte der Kinder so ernst nehmen. Und das rechne ich meinen Eltern wirklich hoch an und bin da auch wirklich wahnsinnig dankbar.
Und vor allen Dingen den Freiraum lassen, aber da sein, wenn dann doch was passiert ist, das Pflaster zur Hand halten.
Richtig, das Pflaster natürlich da haben, klar. Und meine Eltern, es hat ja immer Vor- und Nachteile alles. Und der Bauernhof heißt natürlich immer viel Arbeit, also 6 Tage in der Woche. Ist aber egal, weil der Vorteil ist, dass die Eltern halt auch immer da sind. Das ist natürlich schön. Also der Vater kommt immer mittags zum Essen rein. Die Mama konnte immer zwischendrin dann doch mal wieder helfen beim Spielen, wenn man eine Höhle bauen will. Oder der Papa konnte uns mal das Fahrradfahren beibringen mittags. Also das sind halt die Vorteile, dass man die Eltern schon eigentlich so kontinuierlich da hat.
Aber so alles kontrollieren konnten sie nicht, weil sie eben auch gearbeitet haben. Wollten sie auch gar nicht, haben sie gesagt. Und das war auch gut so. Aber aus dem Dachbodenfenster springen zusammen mit ihrem ebenfalls blinden Bruder, weil der Weg über die Treppe, glaube ich, zu langweilig war. Genau, ist jetzt also nicht so eine ganz gute Idee gewesen, oder?
Nee, das war eine schlechte Idee. Also mein Bruder und ich, wir sind die Treppe hochgegangen und wollten, dass die Omi uns runterträgt. Und die Oma, die hat unten gebügelt, hat natürlich gesagt, nö, ich komme jetzt nicht 5-mal am Tag hoch und trage euch runter. Wir haben auch sonst immer das Treppengeländer genommen und sind daran runtergerutscht. Und dann haben wir natürlich irgendwann überlegt, was gibt's für Alternativen? Und da kam mein älterer Bruder Michi aufs Fenster. Also Herr Michi war schon auch manchmal ein kreativer Kopf, oder ist er bis heute? Und dann hat er gesagt, ja, dann nimm das Fenster und du gehst zuerst, du bist die Kleine. Und dann hat er irgendwann, als ich draußen saß und Schisse hatte, hat er mir einen Schubs gegeben und schon bin ich runtergefallen, aber da war drunter zum Glück der Balkon. Also sonst wäre das, glaube ich, dümmer ausgegangen, aber so ist nichts passiert. Ich hatte nicht mal irgendeine Prellung, verstaucht, gar nichts.
Ausnahmsweise.
Ich hatte mega Glück.
Ja, aber wirklich. Ja. Fahrradfahren durften Sie, haben Sie gerade gesagt, auf dem Hof, glaube ich, und wenn es rausging, gab es ein Tandem. Aber 2 blinde Kinder und 2 sehende Kinder auf einem Tandem, um im Nachbarort ein Eis zu kaufen, ist, glaube ich, eine ähnliche Nummer gewesen.
Ja, genau. Also das war in dem Fall, wir waren zu dritt. Also es war die Julia, meine beste Freundin, die eben sieht, und mein blinder Bruder Michi war auf dem hinteren Sitz und ich war auf dem Gepäckträger. Ja, Julia war auch noch ganz klein, also wir waren 9 oder 10, war die Julia, und Michi und ich entsprechend 1 und 2 Jahre älter. Und dann sind wir da zu dritt mit dem Tandem einen Berg runtergefahren mit 12% Steigung, was eh schon schnell ist natürlich, auch wenn man nur zu zweit auf dem Fahrrad sitzt. Und dann, wenn vorne das kleinste, leichteste Mädchen vorne lenken soll und hinten drauf noch 2 sitzen. Also das ging kräftig schief und wir sind im Stacheldraht gelandet.
Autsch.
Und also Julia ist auf dem Misthaufen gelandet, genau, Michi am Rand des Stacheldrahts und der Wiese und ich auf der Straße. Und schöne Schürfwunden, das Tandem war komplett Schrott, also konnte man nichts mehr reparieren. Gab natürlich auch fetten Ärger von den Eltern, dass wir unser Tandem zerlegt haben. Aber
nicht, okay.
Ja, und auch wegen uns natürlich, klar. Und ich meine, dieses dann Steine rausmachen und Schürfwunden desinfizieren mit Schnaps und so. Bei uns gab es immer nur Schnaps, den selber gebrannten als Desinfektionsmittel. Das mache ich bis heute übrigens, das ist super, kann ich nur empfehlen. Mhm. Also ich trinke den nicht, ich habe den nur für die äußere Anwendung, aber das ist perfekt.
Ich höre schon, der Verbrauch von selbstgebranntem Schnaps war hoch in der Familie Bentele, weil damit die Schürfwunden desinfiziert wurden und nicht, weil die Eltern ständig einen auf die ganzen Schrecken trinken mussten, die die Kinder ihnen eingejagt haben. Verena Bentele, die schnellste blinde Biathletin aller Zeiten, kommt von einem Bauernhof, ist mit zwei ziemlich wilden Brüdern aufgewachsen und war selber auch keinen Deut besser. Wir haben eben schon gehört, Sprünge aus dem Dachbodenfenster, gefährliche Ausflüge mit dem Tandem. Sie hatten also keine Angst vor Höhen und keine Angst vor Geschwindigkeit als Kind.
Nein, beides nicht. Also habe ich mit beiden Dingen kein Problem gehabt. Und ist auch bis heute eigentlich so geblieben. Ich habe auch jetzt mal vor ein paar Jahren Bungee-Sprung gemacht vom Hamburger Fernsehturm und so. Natürlich bin ich dann da oben auch nicht mehr mega cool, sondern habe dann schon auch mal ein bisschen Angst. Aber es gehört ja auch dazu. Aber an sich habe ich jetzt mit Angst nicht das ganz große Thema.
Und das ist umso erstaunlicher, als Sie einmal einen schweren Unfall hatten, nachdem viele nicht gedacht hätten, dass Sie nur ein Jahr danach 5 paralympische Medaillen holen. Über den Unfall, das wieder auf die Beine kommen und über fremde Männer im Wohnzimmer reden wir gleich in der nächsten halben Stunde. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser, heißt das Buch meines heutigen Gastes Verena Bentele. Und in diesem Buch beschreiben Sie gleich am Anfang Ihren schweren Unfall beim Warmlaufen für die deutschen Meisterschaften im Langlauf 2009, war es, gell?
Genau, es war 2009, deutsche Meisterschaften. Der Begleitläufer hat mir damals eine falsche Richtungsanweisung gegeben. Der sagte, du musst nach rechts und ich hätte nach links müssen. Und dann fiel ich 3 Meter runter und habe mir wirklich auch ziemlich schwere Verletzungen zugezogen. Innere Verletzungen an Leber und Niere und ein Kreuzbandriss an jeder Hand, Finger verstaucht und angerissen. Also war schon echt nicht schön und vor allem habe ich ja natürlich auch selber nie damit gerechnet, dass sowas passieren kann.
Haben Sie sich da geärgert, dass Sie Ihrem Begleitläufer vertraut haben?
Nee, geärgert habe ich mich nicht, dass ich meinem Begleitläufer vertraut habe. Ich habe mich geärgert oder was ich schade fand, dass wir vorher weniger trainiert haben zusammen, als ich mit anderen Begleitläufern trainiert habe. Also weil das bei uns eben im Vorfeld schon so ein bisschen schwierig war. Aber dass ich vertraut habe, das hat mich nie geärgert, weil das gehört einfach dazu. Das muss man wissen, wenn man so einen Sport macht, wenn man sich schnell bewegen will, dass dann Vertrauen eben auch als ganz essentielle und wichtige Voraussetzung dazugehört, um eben genau sowas wie den Langlaufsport auch erleben zu können als Leistungssport. Und von daher war das für mich jetzt nicht immer der Punkt, wo ich mich gegrämt habe und gedacht habe, oh Gott, warum habe ich diesem Menschen vertraut? Das hätte auch mit jemandem anderem passieren können. Und das ist dann auch nicht mehr die richtige Frage. Für mich war dann die wichtige und zum Glück auch richtige Frage, wie gehe ich dann damit um? Entscheide ich mich wieder Sport zu machen? Bewege ich mich wieder? Oder habe ich eben Angst und gebe dieser Angst auch nach?
Aber mit diesem Mann sind Sie nicht wieder zusammengelaufen, oder?
Nee, mit dem bin ich nicht mehr zusammengelaufen. Ich hatte dann mir 9 Begleitläufer gesucht. Einen, den ich schon kannte vorher, von dem ich eben auch wusste, dem kann ich vertrauen, weil das mir natürlich den Start wieder in die Geschwindigkeit und in den Sport schon leichter gemacht hat.
Also mit dem wäre es dann auch schwierig geworden?
Ja, also mit dem wäre es schon schwierig geworden, vor allem, weil wir eben auch vor dem Unfall schon, sagen wir mal, wir waren uns auch vor dem Unfall, hatten wir so ein paar Unstimmigkeiten und die wären natürlich auch nicht nach dem Unfall weg gewesen, deswegen war es besser, dann nicht zusammen weiterzulaufen.
Vielleicht müssen Sie aber noch ganz kurz erklären, wie das funktioniert mit den Begleitläufern. Also mir war das komplett neu, dass es die da gibt. Ich fand es völlig einleuchtend, dass die da sind. Und die sagen dann irgendwie, wo sie hin müssen, weil die müssen ja genauso schnell sein wie Sie. Das ist ja unglaublich.
Genau, die Begleitläufer sagen links, rechts und hopp. Also links und rechts anhand der Uhrzeit. Links auf 11 ist ein bisschen nach links, links auf 10 ein bisschen mehr nach links. Und hopp heißt eben Kommando für geradeaus. Und ja, das müssen eben Leute sein, die selber Langläufer sind, die selber sehr fit und schnell sind und das ist natürlich auch entscheidend, die auch keine eigenen Ziele haben. Also die sagen, sie laufen gerne mit jemand anderem und kämpfen mit jemand anderem für die gemeinsamen Ziele.
Und die, nee, rückwärts fahren tun die nicht, die rufen einfach in dem Moment, in dem sie nach links auf 11 sich
genau.
bewegen,
ja,
rufen
dicht.
Sie links auf 11.
Genau, die Begleitläufer sind ganz dicht bei mir, die laufen so 2-3 Meter vor mir und die drehen sich alle 2-3 Schritte eben um. Und ich meine, ich höre ja auch neben der Stimme auch noch den Ski des anderen und dieses links auf 11 ist nur, damit ich mich mal drauf einstellen kann, aber an sich laufe ich immer dem Geräusch der Skier und der Stimme nach.
Und der hat sich dann einfach schlicht und ergreifend einmal mit der Richtung vertan.
Der hat sich mit der Richtung vertan, genau. Und ja, es war in dem Moment auch einfach schwierig, weil es war sehr vereist und laut. Und ich habe viel mehr meine eigenen Skier als seine Skier gehört. Und ich kann mich da noch dran erinnern. Ich bin einfach so quer über die Loipe geschlittert, weil ich gedacht habe, links kommt meine Spur. Und da war halt einfach keine Spur.
Sondern
und ich
nur
dachte irgendwann noch, also es war ja alles, geht ja in Sekunden. Und ich dachte irgendwann noch, muss doch jetzt mal irgendwann auch kommen, diese vermaledeite Spur. Und irgendwann kam halt nichts mehr.
sondern nur der Sturz in ein Bachbett. Genau, also sie können sich wirklich an jede Millisekunde
schauen. Ich kann mich an alles erinnern, auch an das, wo ich dann unten lag und keine Luft mehr gekriegt habe und geguckt habe, dass ich möglichst schnell die Ski und die Stöcke von den Händen und Füßen kriege, habe ich ihm dann gerufen, er soll runterkommen und mir helfen. Und klar, am Anfang dachte ich noch, naja gut, mir tut jetzt erstmal alles ein bisschen weh und ich sammle mich dann kurz und dann wird es schon wieder gehen. Aber gut, ich bin dann zurückgelaufen ins Stadion zu Fuß und habe dann schon gemerkt, dass mir echt einige Körperteile, also vor allem an den Händen, die Finger und das Knie und so die Seite und der Rücken, dass das alles richtig schlimm wehtut. Das habe ich dann schon gemerkt.
Danach waren Sie einige Monate außer Gefecht gesetzt. Gleich reden wir darüber, wie Sie in dieser Situation das Vertrauen zu sich selbst wiedergefunden haben. Nach ihrem schweren Unfall hat Verena Bentele lange überlegt, wie es weitergeht. Sie wollten sich aber nicht mit einem Unfall aus der aktiven Laufbahn verabschieden. Sie waren allerdings ziemlich lange außer Gefecht gesetzt, lagen daheim bei ihren Eltern, weil beide Arme eingegipst bzw. geschient, waren wahrscheinlich auch nicht besonders vorzeigbar. Und dann kommt da irgendein junger Mann reinmarschiert und sagt, übrigens, ich habe da ein Tandem.
Genau, ja, also ich hatte erstmal gar nicht so drüber nachgedacht, wo meine Ziele im Langlauf liegen, sondern ich habe halt irgendwann nach so diesen 2-3 Monaten Reha gemerkt, dass ich mich wieder bewegen muss. Und meine Eltern haben auch gesagt, bitte mach wieder Sport. Bist du unausgeglichen, ist unausstehlich. Und dann war das so, im Januar war der Unfall und Ende Februar kam bei uns zu Hause eben dann der Alex ins Wohnzimmer geschneit. Mein Vater hat den kennengelernt und hat den mit reingenommen, weil der eben mit unserer Musikkapelle bei uns vor der Tür stand, die da immer so von Haus zu Haus ziehen. Und die anderen, die mein Vater alle kannte, haben gesagt, du, wir haben hier einen neuen dabei, der ist hier Schatzmeister und der ist der Alex, der fährt auch Tandem. Und dann meint der Alex, ja, wenn eure Kinder mal mitfahren wollen, können sie ja mal Bescheid sagen. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, das trifft sich ja super, die Verena ist gerade da.
Die nervt uns schon gerade fürchterlich.
Genau, ich lag da in meinem Jogginganzug mit ungewaschenen Haaren und mein Vater zerrt mir irgendeinen Kerl mit rein und sagt, ja, hallo, oh, du, ich bin der Alex. Und ich so, ja, ich bin die Verena, hallo. Konnte natürlich keine Hand geben, weil ich an jeder Hand einen Gips hatte. Und dann sagt er, ja, du, wir können gerne mal Fahrrad fahren. Da dachte ich, ja, genau. Ich sehe gerade genauso aus, als könnte ich nachher Fahrrad fahren gehen mit meinen eingegipsten und eingeschienenen Händen. Aber ich habe das dann trotzdem im Hinterkopf gehabt und meine Eltern auch. Und als ich dann wieder gesagt habe, Mensch, ich müsste echt mal was tun, dann meinten meine Eltern, du, jetzt ruf den doch mal an. Der hat uns doch die Nummer da gelassen. Jetzt frag den doch mal. Vielleicht kannst du mit dem mal eine Runde drehen. Und das war echt super.
Vor allen Dingen, weil sie sich, das ist ja eine ganz andere Art und Weise des Vertrauens, die sie da haben mussten, weil sie, er ist ja dann Chef, sie können da ja gar nichts machen, wenn er nach rechts fährt.
Nee, also das ist beim Tandem super natürlich, weil er hat ja auch vorne das Lenkrad, die Bremse und die Gangschaltung, also er kann entscheiden im Prinzip auch, wie schnell man den Berg runterfährt und das war in dem Moment ganz gut, dass ich nicht entschieden habe, weil dann sind wir erstmal sehr schnell den Berg runtergefahren und ich habe ihm auch nicht gesagt, bitte Bremse. Und was im Tandem natürlich toll ist, man hat eine Stange zwischen sich und diese Stange ist ja die Absicherung. Also man hat nicht diese Verbindung über Stimme wie beim Langlaufen, die doch unsicherer und nicht so gefestigt ist, sondern man hat diese ganz feste Stange und der vordere passt natürlich auf, weil der will ja auch nichts dagegen fahren.
Warum haben Sie nicht gesagt, bitte Bremse, obwohl Sie Angst hatten?
Naja, ich bin halt auch ein starkes Mädchen und habe gedacht, ich will mich da lieber durchbeißen und will lieber gucken, dass ich einigermaßen mit Würde da runterkomme und nicht hinten drauf sitze und zitter und bibber und erst Gefühl hat, oh Gott, was habe ich da für eine mitgenommen, mit der kann man ja eigentlich nicht fahren.
Haben Sie ihm das hinterher mal erzählt,
dass Sie da Angst hatten? Ja, ich habe ihm das schon erzählt, dass ich schon ein bisschen Angst hatte, weil er meinte, oh, das hast du doch super gemacht, das hat ein typischer Sportler. Mhm. Er hat dann nicht gesagt, oh Gott, du Arme, er hat gesagt, ja, war doch tipptopp, du hast es doch perfekt gelöst und wir sind gut runtergekommen, also es war sehr cool.
Und das war dann eben auch der Mann, mit dem Sie dann später irgendwann 23 Stunden durch Norwegen gefahren sind. Ein weiteres Abenteuer im Leben der Verena Bentele, über das wir allerdings in der nächsten Stunde von Hauptsache Mensch sprechen. Die schnellste blinde Biathletin und Langläuferin der Welt musste ganz schön viele Schrammen und Blessuren einstecken, bis sie sage und schreibe 5 Goldmedaillen in Vancouver gewonnen hat. Denn die Paralympics fanden nur ein Jahr nach dem schweren Unfall statt, bei dem sich Verena Bentele Verletzungen an beiden Armen, am Knie und sogar innere Verletzungen zugezogen hatte. Allerdings hat sie das nicht aus der Bahn geworfen, sondern im Gegenteil, es hat sie richtig stark gemacht. So stark, dass sie heute nicht nur auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken kann, nämlich auf insgesamt 12 Goldmedaillen. Die anderen Preise erwähne ich erst gar nicht. Beruflich hat sie voll durchgestartet als Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Sie ist Coach, sie ist auf den Kilimandscharo geklettert und hat einen Tandem-Marathon durchgezogen. Und über all das reden wir in der nächsten Stunde von Hauptsache Mensch. Verena Bentele ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Sie ist die wohl schnellste blinde Biathletin und Langläuferin aller Zeiten. Sage und schreibe, 12 Goldmedaillen hat sie bei Paralympics gewonnen. 5 davon nur ein Jahr nach einem schweren Unfall im Training. Und jede Menge Pokale und sonstige Trophäen. Kurze Zwischenfrage, ich habe irgendwo auch in einem Buch gelesen, dass sie ihren Salat in einer ihrer vielen Siegerschalen zubereiten. Darf man das? Also ich weiß, ja, ist das nicht irgendwie despektierlich? Das ist ja.
Echt? Ich finde das super. Ich habe bei so einem Weltcup mal so eine Schale gewonnen und da kommt jetzt immer wieder Salat rein. Die stehen ja sonst eh nur alle rum, diese ganzen Deko-Sachen. Ich habe eine recht kleine Wohnung. Also ich finde, das kann man schon machen. Meine Meinung ist ja.
Und die anderen Trophäen, sind die dann irgendwie alle schön auf dem Regal? Oder?
Ja, die sind auf dem Regal. Die sind zum Teil in München, zum Teil bei meinen Eltern. Die sind alle so ein bisschen verteilt, weil ich habe keine so eine Riesenwohnung und ich habe auch keine schöne Vitrine bisher. Aber das kommt schon noch alles.
Fitness-Motivation der anderen Art. Wie Sie wieder fit geworden sind und wann Sie wussten, dass Sie wirklich fit sind für die Paralympics, darüber reden wir gleich. Die Paralympics in Vancouver hat ein Journalist in Bentelympics umbenannt. 5 Goldmedaillen hat Verena Bentele nämlich dort abgeräumt und das nur ein Jahr nach ihrem schweren Unfall. Wann wussten Sie, dass Sie wieder fit sind? Unsere letzte Station hier war der Doppelgips am Arm.
Naja gut, also man braucht für eine paralympische Vorbereitung, das ist ja immer ein Zyklus von 4 Jahren und das hat schon seinen Sinn, aber jetzt war ich natürlich schon so grundfit, das natürlich ja, aber klar, ich hatte dann diese paar Monate Unterbrechung durch die Reha und richtig angefangen zu trainieren mit Langlaufen habe ich erst im Juni wieder. Davor habe ich eben angefangen mit Joggen, Krafttraining, Radfahren, diesen Dingen und im Juni bin ich dann eben zum ersten Mal auf Skiroller gestiegen, also auf so kurze Ski mit Rädern und war dann mit denen unterwegs und da habe ich erstmal nicht so richtig das einzuschätzen gewusst. Also ich wusste schon, dass ich wieder Lust habe, dass ich wieder ein Ziel habe. Ich hatte den neuen Begleitläufer, den Thomas Friedrich, gefunden und das war soweit gut. Aber dass ich wirklich wieder fit bin, das wusste ich eigentlich erst im Dezember. Da hatten wir den ersten Weltcup und ich habe ein Rennen gewonnen, 15 Kilometer im klassischen Stil, also in diesem Parallelstil. Und das hatte ich vorher noch nie im Leben gewonnen. Und da wusste ich dann, okay, also die Saison ist eine gute, weil wenn man so anfängt, ich wollte nämlich dieses Rennen eigentlich dann auslassen. Ich habe meinen Begleitläufer und meinen Trainer gefragt, ob wir das nicht auslassen können, weil ich wollte mit einem Erfolg beginnen. Und dann meinten die beiden, nee, komm, jetzt lauf das auf jeden Fall mit. Du hast doch viel trainiert, das wird schon gehen. Und jetzt probier es einfach. Und das war für mich schon eine Überwindung und ich hatte auch ein bisschen Angst vorher, aber ich habe es dann gemacht und ich habe dieses Rennen gewonnen. War selber am überraschtesten von allen und fand es grandios natürlich.
Eine Medaille hatten Sie sich vorgenommen? 5 sind es geworden. Warum haben Sie sich nur eine vorgenommen?
Naja, gut, also ich meine, klar, als dann der Weltcup, die Weltcup-Saison so gut lief und ich alle Weltcup-Rennen gewonnen habe, habe ich natürlich schon auch geliebäugelt mit mehr Medaillen, aber ich habe nicht gedacht, dass es 5 werden, weil ich meine, es muss immer alles passen, die Form muss passen, das Glück muss da sein, man muss ruhig bleiben fürs Schießen. Ich hatte ja auch die Jahre davor immer relativ schwierige Biathlonrennen, weil ich nicht so eine ganz gute Schützin war. Also ich habe mir schon den ein oder anderen Stein auch selber in den Weg gelegt und das war mir durchaus klar, dass ich mich auch selber ganz gut stoppen kann, wenn ich nicht aufpasse. Und für mich war das dann schon einfach auch gut zu merken, dass meine Ziele zwar konkret sind, aber dass ich mir nicht selber einen Druck gebe und sage, gut, ich komme und gewinne hier alles. Also Leute, die das machen,
gehen mit keiner Medaille heim.
Ja, zum Teil schon, genau. Und das wollte ich auf keinen Fall haben. Und ich wäre auch zufrieden gewesen mit 2 oder 3, aber so war es natürlich perfekt. Und ich war wirklich so fit wie noch nie in meinem Leben. Also ich war einerseits körperlich, physisch sehr, sehr fit und zweitens, und das ist halt auch immer wichtig, mein Kopf war einfach auch da. Ich wollte unbedingt, ich war auf nichts anderes konzentriert und ich war so voll der Überzeugung, dass es klappt. Das war für mich schon was Besonderes auch mental.
Weil es auch nicht so selbstverständlich war wie früher vielleicht? Weil ja, Sie sich wirklich nochmal erarbeiten mussten in einer ganz, ganz kurzen Zeit?
Genau, also ich denke, das ist schon auch so ein Punkt. Es war nicht so selbstverständlich wie früher. Ich musste in einer ganz kurzen Zeit gucken, wie ich mir das Ganze erarbeite. Und ich habe natürlich auch gemerkt, wie ich meine Kräfte wirklich so perfekt gebündelt habe. Und so 100% auf diese eine Sache mich konzentrieren konnte. Und was das für Energien freisetzt, ist echt beeindruckend.
Allerdings, das Kraftbündel Verena Bentele ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Das Germanistik-Examen hat Verena Bentele scheinbar mal eben zwischendurch abgelegt.
So. Ja, zwischendurch war es nicht. Meine Eltern haben, glaube ich, nicht mehr geglaubt, dass das irgendwann noch was wird. Nein,
aber Quatsch. Natürlich mit sehr gut.
Ich habe am Schluss gut gelernt. Also ich bin halt ein Mensch, der sich auf den Punkt fit machen kann. Das ist ja das Plus der Sportler. Die wissen halt, wann sie lernen müssen. Wann es wirklich gilt, das wissen die Sportler schon. Und dann steht man halt auch morgens um 5 auf oder geht nachts um 1, 2 erst ins Bett, was ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Ich kann abends überhaupt nicht arbeiten. Aber während der Magisterarbeit oder während der Prüfungen, da habe ich dann so viel Adrenalin gehabt, da bin ich auch nicht vor 3 ins Bett gegangen. Da ging es dann auf einmal, wo es sein musste. Habe nachts um 3 noch die Arbeit formatiert dann, damals mit jemandem am Telefon, damit ich die morgens zum Drucken geben konnte und dann abgeben konnte. Gott, das war echt auch wieder ein Hektik und auf den letzten Drücker hat es dann geklappt.
Naja. Ah, das klingt so richtig schön normal.
Ja, ja, klar, logisch. Ich habe nämlich nach Vancouver viel zu viel gefeiert und viel zu spät angefangen, dann wirklich ernsthaft zu schreiben. Und dann hatte ich mich ja aber angemeldet und ich hatte schon 2-mal den Abgabetermin verschoben wegen dem Training und wegen Paralympics. Und dann habe ich gesagt, nee, und jetzt wird wirklich mal abgegeben. Jetzt mache ich es einfach und gebe ab. Und wenn ein Tag ohne 3 Seiten geschrieben vorbei war, war es ein schlechter Tag, weil ich wirklich Stress hatte. Also ich habe in 2,5 Monaten dieses Ding runtergeschrieben und das war Hochdruck.
Ja.
Und das war sehr normal.
Also ich bin da auch eigentlich nicht Zeit, gell?
Richtig. Und ich bin da auch nicht toller und auch nicht besser organisiert. Also in den wichtigen Dingen bin ich vielleicht gut organisiert oder sicherlich, aber in den, was heißt, das ist auch nicht unwichtig, aber in dem, da bin ich genau wie jeder andere auch.
Tut das gut, das zu hören. Verena Bentele ist heute unter anderem Coach und ehrenamtlich geben sie auch Coachings für Jugendliche. Und da gibt es so eine nette Szene in ihrem Buch. Eine Jugendliche klagt da über Kopfschmerzen, weil ihr so warm ist. Und sie erklären dann, warum man manchmal die Zähne zusammenbeißen muss, weil sonst wird das nichts mit dem Job. Und ich frage mich, wie es Ihnen in so einer Situation geht. Sie setzen Himmel und Hölle in Bewegung, damit Sie trotz Ihrer Blindheit alles machen können, was Sie tun möchten oder zumindest das meiste. Und da sitzt da so eine, ich weiß nicht, ob das Wort politisch korrekt ist, nichtbehinderte, renitente, mosernde, lustlose 16-Jährige und jammert über die Hitze. Hadern Sie da in solchen Momenten mit Ihrem Schicksal?
Nee, also mit meinem Schicksal hadere ich nicht. Mich regt das dann aber eher manchmal auf. Also das darf ich jetzt vielleicht auch mal ganz ehrlich sagen. Ich bin da dann, meistens bin ich dann schon sehr geduldig und bei den Jugendlichen auch immer, weil es natürlich wichtig ist, gerade da auch wirklich positiv zu bestärken. Aber natürlich hatte ich da auch schon dann immer wieder die Momente, wo ich denen auch mal gesagt habe, ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich bin hierher gefahren heute Morgen im Zug in irgendeinem miefigen, vollen Regionalexpress. Ja, fahre ich irgendwie 2 Stunden, um hier zu trainieren mit euch. Und mir ist es auch warm. Ich habe genauso die Herausforderung wie ihr. Denkt doch darüber auch mal nach. Also ich habe dann eher nicht, dass ich denke, Gott, was meinen die eigentlich? Sondern ich habe eher andersrum, dass ich denke, mein Gott, können die sich nicht auch mal ein bisschen zusammenreißen? Ja, also ist da die Widerstandsfähigkeit so schlecht? Aber gerade bei den Jugendlichen, und deswegen ärgert mich das auch nicht, sondern ich fand das dann auch immer eher einfach für mich eine spannende Herausforderung, weil ich weiß ja, das hat auch einen Grund. Also dass die so sind, dass sie sich eben so schwer zusammenreißen.
Sind benachteiligte Jugendliche.
Genau, es sind Jugendliche mit ganz schwieriger Familie, mit schwierigen Perspektiven, die zum Teil nicht gut Deutsch können, die Migrationshintergrund haben, keine Förderung haben, vielleicht gar nicht bei ihren Eltern wohnen können, die auch wirklich schlimme Erfahrungen gemacht haben, zum Teil traumatische. Und da weiß man ja natürlich schon, oder ich wusste auch einfach, dass es einen Grund hat, warum die so sind und nicht anders, warum die so denken, warum die sich mit vielen Dingen so schwer tun. Und das hilft natürlich schon. Also das bringt auch schon sehr viel
Verständnis. Wie packen Sie die dann?
Ich habe die immer gepackt mit ihren eigenen Visionen und Zielen. Ich habe gesagt, Mensch, stell dir mal vor, wir haben hier heute in 2 Jahren und du machst irgendwo eine Lehre. Du bist bei DM, wo das Mädel damals gesagt hat, sie würde gerne Lehre machen. Und ich sage, ja, stell dir das mal vor, du bist jetzt bei DM. Auch da wird es mal warm. Auch da nerven dich Kunden. Auch da hast du mal die Situation, dass du Kopfweh hast und dein Chef wird sich bedanken, wenn du jeden 2. Tag sagst, oh, sorry, ich habe Kopfweh, ich kann gerade leider keine Wattestäbchen einräumen, da wird sich der Chef bedanken, das geht nicht. Also ich versuche dann immer, deren Bezug herzustellen zu ihrem Leben und das hilft eigentlich schon und natürlich versuche ich schon auch Übungen mit denen zu machen, also dann zum Beispiel mal zu sagen, gut, wenn du so ein Kopfweh hast, machen wir halt eine Entspannungsübung erstmal und machen dann schwierigere Dinge. Und dann kommt auf einmal, ach nee, so schlimm ist es gar nicht, ach, Entspannungsübung, nö, brauchen wir es doch nicht. Oder ich sage dann, ja, du kannst ja auch einfach in ein Klassenzimmer gehen und Unterricht machen, das ist auch kein Problem. Das ist ein Angebot, das wir hier machen und das will natürlich dann auch keiner. Und da kriegt man sie dann eigentlich schon. Und da vielleicht noch ein Satz. Ja? Wichtig ist halt auch, dass gerade, und das finde ich auch in unserem Schulsystem ein Punkt, den ich mir sehr wünschen würde, dass man Menschen eben auch damit kriegt, dass man sie mal mehr auf ihre Fähigkeiten hinweist und nicht immer nur darauf, oh, du bist fürchterlich, du kannst nichts, du wirst nichts werden und du wirst nichts erreichen. Mit so einer Art von Motivation, da glaube ich, kommt man nicht auf Dauer weiter. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dann auch mal zu sagen, guck mal, du hast jetzt so konzentriert mitgearbeitet die letzten 2 Stunden, meinst du nicht, das geht auch trotz Kopfweh noch mal eine weitere Stunde? Mhm. Also ich denke auch, dass so eine positive Bestärkung wichtig ist.
Das ist ja genau das, was Sie in Ihrem Leben auch erfahren haben. Also Sie hätten auch Eltern erwischen können, die Ihnen gesagt hätten, Kind, du bist blind, du kannst das nicht, lass das sein.
Genau, ja, auf jeden Fall. Also ich bin, wie gesagt, da sehr dankbar und froh, weil meine Eltern halt sehr offene Menschen sind, die mir auch immer das Gefühl gegeben haben, dass ich eben was kann, dass ich Fähigkeiten habe, dass ich gut bin in dem, was ich tue. Und das ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Und ein bisschen davon geben Sie heute weiter an Jugendliche, die auch das ein oder andere Problem im Leben haben. Als ich das Buch von Verena Bentele gelesen habe, dachte ich mir, mein Gott, die Frau kann ja alles, muss sich vieles aber viel härter erarbeiten als ich. Die hat ja unendlich viel Power, aber dann habe ich gelesen, dass Ihnen als Jugendliche Interrail einfach zu anstrengend war, obwohl andere blinde Jugendliche das geschafft haben. Das kommt also auch mal vor, dass Sie etwas nicht tun, weil es Ihnen zu anstrengend ist.
Definitiv. Also ich meine, ich habe noch mit nicht so vielen gesprochen, die das selber gemacht haben, aber es gibt es, das weiß ich. Also blinde Jugendliche, die das auch machen und auch allein. Also wäre für mich jetzt nichts gewesen, weil da hätte ich mich ja auch wirklich permanent, auch in Ländern, wo man die Sprache nicht kann, dann irgendwie durchfummeln müssen und nee, also das ist mir, wäre mir echt zu viel gewesen und ich habe meine Energie immer eher für andere Dinge genutzt, wo ich eben auch meine Fähigkeiten kannte und ich glaube zum Beispiel sowas eben jetzt irgendwo alleine in ein ganz anderes Land zu fahren und zu gucken, wo kann ich da allein schon was zum Schlafen finden und was zu essen und so, oh Gott, also das wäre mir zu anstrengend, ich weiß nicht.
Sie hatten ja nebenbei auch noch so 2, 3 andere Hobbys.
Ja, eben, und ich musste halt immer in der Schule und im Studium gucken, dass ich aufmerksam bin und lernen und dann im Sport trainieren. Ich glaube, dann war für mich halt beispielsweise jetzt im Urlaub es einfach auch mal gut, mich dann mal wirklich zu entspannen.
Aber nur, um dann wieder voll durchzustarten. Zum Beispiel, wenn Sie benachteiligten Jugendlichen helfen, ihre Ziele umzusetzen. Und auch im Sport. Wie der nach dem Ende der Biathlon- und Langlaufkarriere bei Verena Bentele aussieht, das hören Sie gleich. Und eines kann ich Ihnen verraten. Leichtes Joggen ist eher die Ausnahme. Dass es ohne Sport nicht geht, wenn eine Leistungssportlerin ihre Karriere beendet, das ist mir auch klar. Aber Verena Bentele könnte auch einfach das weitermachen, was sie immer schon gemacht hat, nur eben ein bisschen langsamer. Aber bei Ihnen müssen es immer Herausforderungen sein. Zum Beispiel dieser Radmarathon in 22 Stunden über 3400 Höhenmeter und eine Entfernung von 540 Kilometern, 19 Stunden davon im strömenden Regen, klingt nach einem echten Spaß.
Das klingt nach einem Riesenspaß, vor allem wenn man es geschafft hat. Also während der Tour selber ist es nicht so der ganz große Spaß immer, weil man ja irgendwann nass wird, man wird nachts müde, fühlt sich nicht mehr fit. Aber es ist irre, wenn man sowas geschafft hat und so seine Grenze erlebt hat und vor allem erlebt hat, dass man fähig ist, mit dieser Grenze umzugehen. Das finde ich ist das Allerschönste an so eine Herausforderung. Mhm. Und mir gibt es irre viel, weil ich mich da selber auch spüre, mich auch physisch spüre, weil das bei uns oft ja nicht mehr so ist. Wir haben oft einen vollen Kopf und haben viele Gedanken, haben viel Stress und Druck, aber wir spüren oft den Körper nicht mehr so. Und ich finde das was ganz Positives, immer wieder auch meinen Körper zu fühlen und zu spüren, dass mein Körper sich auch auspowert und nicht immer nur der Kopf fertig ist, aber der Körper eigentlich nicht. Und das macht für mich auch diese sportlichen Herausforderungen so interessant und es ist wirklich meine neue Leidenschaft, so ein bisschen so extrem sportliche Erfahrungen zu machen.
Aber auch, weil Sie an Ihre Grenzen gehen, weil die Einschränkungen, die Sie haben, die sind ja nun mal da und Sie räumen die so weit wie möglich an die Seite, denken sich ganz viele Sachen aus, damit Sie Dinge trotzdem machen müssen. Also Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, Grenzen, die man nicht verschieben kann, waren zum Beispiel Führerschein, Kosmetik, Klamotten, Jungs. Habe ich ein Fragezeichen dahinter gemacht? Ich meine, die gehen ja trotzdem.
Naja, also was Sie ja gerade zitieren, das ist ja die Pubertät. Also das habe ich in meinem Buch geschrieben. In der Pubertät ist natürlich so, dass eine blinde Freundin für einen 16-, 17-jährigen Jungen natürlich nicht so wahnsinnig attraktiv ist. Die Freundinnen machen dann einen Führerschein, die machen sich den Kajal an die Augen und das sind alles Dinge, die ich nicht konnte. Ich kann mir keinen Kajalstrich ziehen, bis heute nicht. Ich kann keinen Führerschein machen. Alles Dinge, mit denen man mit 32, die ich heute bin, gut klarkommt, aber mit 16 ist es fürchterlich. Und wenn dann eben die Mädels in der Disco die Jungs angraben und die Jungs die Mädels auch ganz gut finden, aber halt eben nicht gerade eine blinde Freundin haben wollen, das ist schon so eine harte Zeit. Also die Pubertät war schon so eine Zeit für mich, auch wo ich da sehr mit konfrontiert war mit diesen Grenzen, die es halt doch gibt.
Das war so ein nettes Zitat, das muss ich einfach mal sagen. Hier mit 16 begann ich diese Grenzen bewusst auszutesten. Mehr kann ich dazu nicht schreiben, weil sonst liest meine Mutter nicht weiter.
Genau.
Also unseren Sender kann ihre Mutter nicht hören, wenn sie erzählen möchten.
Na, ist schon okay. Also,
aber sie haben versucht, diese Grenzen so weit wie möglich rauszuschieben. Und machen sie das jetzt mit dem Extremsport eigentlich auch so?
Also mit Sicherheit ist das auch so ein Weg, der Extremsport. Und damals war es dann halt Feiern oder was weiß ich. Also meine Eltern haben ja auch viel mitbekommen. Wir haben auch unseren Eltern da wenig verheimlicht, sage ich mal. Also wahrscheinlich nicht über das normale Maß der Verheimlichung, wie es halt alle Kinder mal machen. Und für mich ist natürlich der Extremsport auch eine Möglichkeit, klar, mir Freiheit zu erarbeiten, Grenzen zu fühlen und vor allem mit den Grenzen umzugehen.
Wie empfinden Sie diese Grenzen heute?
Ich finde Grenzen heute immer noch spannend, weil ich weiß, dass sie da sind und ich finde es spannend, sie wahrzunehmen. Aber ich finde es noch viel spannender zu wissen, ich bin stärker als ihr Grenzen. Ich bin nämlich diejenige, die entscheiden kann, wie sie sich mit euch oder gegenüber euch verhält, ob sie stehen bleibt oder weitergeht.
Verena Bentele ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Heute ist Verena Bentele Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Kann man das sagen, im Hauptberuf?
Genau, also ich bin hauptberuflich Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen. So heißt der Titel offiziell, etwas sperrig, aber...
Genau, deswegen sage ich ihn kürzer.
Genau, ich auch. Ich sage ihn auch immer kürzer. Ja, ja, natürlich. Also ich meine, das ist wirklich ein etwas komplizierter Name. Aber das ist mein Hauptberuf, der mich 60, 70 Stunden in der Woche beansprucht und sehr viel Spaß macht. Und die Themenvielfalt ist natürlich auch eine große. Also von der Teilhabe von Menschen selbstbestimmt im Leben, über Barrierefreiheit im Verkehr, in der Kommunikation bis zu Wahlrecht für Menschen, die unter gerichtlicher Vormundschaft stehen. All diese Dinge gehören zu meinem Aufgabengebiet und das ist eine tolle Herausforderung.
Aber Ihr Stadtratsmandat in München haben Sie jetzt niedergelegt.
Genau, ich habe
mein Stadtrat. Da haben ja viele vorher schon gesagt, das geht ja gar nicht beides, weil eins davon ist schon 60-Stunden-Job. Warum wollten Sie trotzdem beides machen?
Ja, es ist halt wieder der Punkt. Ich habe halt versucht, beides zu machen, weil ich stand erst auf der Stadtratsliste von München und dann war ich... wurde ich ernannt als Beauftragte, also war die zeitliche Abfolge eben so, dass erst der Stadtrat kam und ich wollte wirklich beides machen, weil ich liebe München. Ich habe es bis zu einem gewissen Grad geschafft, aber nicht so, wie es für mich gut gewesen wäre und wie ich es gerne gemacht hätte. Und ich musste jetzt halt eben auch mal wieder eine Grenze erkennen, auch mein Tag ist endlich und meine Zeit. Und wenn man zwei so aufwendige Dinge richtig machen will, das kann dann nicht gut funktionieren.
Ihre Behinderung, was ist das heute für Sie? Ist das eine Herausforderung, Dinge trotzdem zu schaffen oder ein Grund ist allen zu beweisen, dass Ihre Blindheit Sie nicht behindert?
Also meine Behinderung ist heute eine Tatsache für mich, mit der ich lebe und natürlich will ich viele Dinge selbst machen und auch so machen, wie ich sie für richtig und gut befinde. Und natürlich will ich auch möglichst wenig Abhängigkeit haben, aber für mich ist eben noch viel, viel wichtiger, dass ich immer wieder auch merke, was für mich geht, was machbar ist, wo ich gut bin, das ist für mich eigentlich das Entscheidendste.
Wenn Sie mal so zurückblicken, kann es vielleicht auch so eine Art Ursache Ihres Erfolgs sein, weil Sie so zielgerichtet und diszipliniert sein mussten, um sich freizustrampeln?
Das kann vielleicht sein, aber es ist immer die Frage, ob Huhn oder Ei zuerst da waren. Also ob die Blindheit ein bisschen der Grund ist. Es könnte sein, aber es kann genauso sein, dass meine Persönlichkeit einfach so ist, die Erziehung. Ich glaube, es sind immer viele Faktoren, die zusammenspielen, weil es sind ja auch nicht alle Blinde so. Also
nee, Blindheit allein kann ich meine schon Sie persönlich. Ja, ja. In Ihrem Charakter ist es so angelegt?
Auf jeden Fall. Ja, doch. Auf jeden Fall, bin ich schon sicher.
Und eine der wichtigsten Erkenntnisse, die Sie bei all Ihren Abenteuern gewonnen haben, ist, dass es nur mit Vertrauen geht in sich selbst und in andere. Ist Ihr Vertrauen auch schon mal enttäuscht worden?
Ja, also mir geht es da nicht anders wie anderen auch, egal ob in beruflichen Dingen oder in privaten oder so. Vertrauen wird immer wieder enttäuscht, aber ich habe da eben eine sehr offene Herangehensweise und denke, man kann Vertrauen eben auch, das mal weg war, wieder gewinnen. Man kann sich das wieder holen, man kann dafür trainieren und arbeiten, dass es wieder da ist und das lohnt sich allemal.
Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. So heißt nicht nur das Buch von Verena Bentele, sondern auch ihr Lebensmotto. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch und wünsche Ihnen noch viele vertrauenswürdige Menschen in Ihrem Leben.
Danke auch. Wiederschauen.
Und das waren auch schon wieder 2 Stunden Hauptsache Mensch. Heute mit der schnellsten blinden Biathletin und Langläuferin aller Zeiten. Und die ist nicht nur auf Skiern schnell, sondern auch im Leben, wenn sie zum Beispiel zur U-Bahn rennt, Tandem fährt oder auf den Kilimandscharo klettert.
Also Kilimandscharo können sie übrigens schaffen. Das kann jeder schaffen, der da einigermaßen gute Unterstützung hat und sprich Unterstützung, mit der man da langsam hochgeht, weil der Berg birgt die Gefahr, dass man am Anfang glaubt, man ist saufit und rennt da hoch und irgendwann wird die Luft dünner und dann ist man schlapp. Also das ist wie bei vielen Dingen im Leben. Manchmal ist auch Entschleunigung gar nicht so schlecht und das ist auch was, was ich am Kilimandscharo gelernt habe.
Das war, glaube ich, notwendig, das zu lernen, gell?
Ja, schon.
Na, vielleicht traue ich mich ja mal. Wenn Sie Teile der Sendung verpasst haben oder wenn Sie einfach alles noch einmal hören möchten, dann können Sie das tun. Unter hauptsache-mensch-radio.de stehen alle unsere Sendungen online. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Ihre Brigitte Strauß.